Wir haben vorher die Geschichte von Josef gehört und Josef hatte ja ein Leben, das ziemlich verrückt war. Okay, er hat manches ein bisschen provoziert. Er lief so mit der Nase hoch durch die Welt, ein bisschen überheblich, der junge Kerl. Aber das, was dann mit ihm geschah, war auch verrückt. In die Zisterne geworfen und dann tatsächlich als Sklave verkauft von seinen eigenen Brüdern. Als er da so hinter den Kamelen hertrappte Richtung Ägypten, ich weiß nicht, was ihm da alles durch den Kopf ging. Wir Deutschen würden wahrscheinlich drüber nachdenken, über die Ungerechtigkeit, die uns da passiert ist. Wir würden vielleicht drüber nachdenken, was wir jetzt alles mit denen machen würden, wenn wir denn könnten. Und wie wir ihnen das heimzahlen würden, was sie an einem getan haben. Wir würden uns überlegen, wie man, und überlegen und überlegen und die Bitterkeit in unserem Herzen richtig wachsen und groß werden lassen. Ich glaube, wir Deutschen haben eine echte Gabe dafür, Bitterkeit zu entwickeln. Wie kann man denn mit sowas fertig werden? Geht das überhaupt? Ist das nicht gerecht, wenn man bitter wird, weil das ja wirklich schlimm ist, was die getan haben? Und dann kam Josef nach Ägypten, dann war er Sklave, dann hat er diese Lady dort getroffen in diesem Haushalt, die so ihre Gedanken hatte und obwohl er scheinbar nichts falsch gemacht hat und entsprechend dem leben wollte, was Gott wollte, landet er im Gefängnis. Auch dort wieder wahrscheinlich viel Zeit zum Nachdenken und viel Zeit an dieser Bitterkeit weiter zu arbeiten, damit sie weiter wächst und stark wird, oder? Das Verrückte an dieser Josefs Geschichte ist, dass er das nicht getan hat. Dass er irgendeinen Weg gefunden hat, um diese Bitterkeit zu verhindern. Oder zu überwinden. Wissen Sie den Weg? Wissen Sie, was Sie machen müssen, um Bitterkeit zu überwinden? Um Bitterkeit aus Ihrem Herzen wieder rauszukriegen? Wer so eine Situation hatte, weiß, das ist gar nicht so einfach. Die kommt einfach wieder zurück. Und dann muss man wieder von neuem anfangen und wieder sagen, ich will nicht bitter werden. Ansonsten geht es nicht weiter. Ansonsten bleibt man stehen im Leben. Ansonsten guckt man immer nur zurück auf das, was war und hat keinen Blick mehr für vorne, hat keinen Blick mehr, um weiterzugehen. Und dieser Josef, das ist ein verrückter Kerl, der hat das geschafft. Der hat das geschafft, diese Last aus der Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorn zu gucken. Okay, da vorne, da gab es noch nicht viel, aber eines Tages kam die Chance. Und da war dieser junge Kerl bereit, nicht nur etwas Gutes zu tun für die anderen, sondern diesen Ägyptern zu helfen, die sowas mit ihm gemacht haben. Und da stand er und ist selbstverständlich eingegangen auf diesen Plan des Pharao, den er ihm da aus dem Traum übersetzt hat und hat begonnen mit der Arbeit. Wie kann man das machen? Schlechtes mit gutem Heimzahlen. Er wurde absolut zum Development-Typ. Er hat Ägypten vorwärts gebracht. Jemand meinte noch, er hat auch gelernt, wie man Business macht. Er hat gelernt, dass es eine Zeit gibt, wo man Dinge aufsparen soll, damit man dann hat, wenn man es braucht. Also so manches könnte man da noch über Business lernen bei diesem Josef. Aber lassen wir das mal. Bleiben wir mal bei seiner Bitterkeit. Er ließ sie zurück. Er hat die Perspektive nach vorne bekommen. Und er konnte weitergehen. Er blieb nicht stehen in seinem Leben, sondern hatte Hoffnung. Hoffnung für Ägypten. Und eines Tages standen seine Brüder tatsächlich vor ihm. Jetzt, Josef, was wirst du tun? Wird jetzt die Bitterkeit neu hochbrechen? Wird sie jetzt wieder kommen mit Kraft? Wirst du die jetzt alle mal ein bisschen klein machen, sodass sie unterm Teppich marschieren können? Oder was wirst du jetzt tun? Er hatte da schon so ein paar pädagogische Maßnahmen. Wenn wir die Geschichte lesen, merken wir das. Aber am Ende, und das hatten wir vorher gehört, hat er sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Und was sagt er? Er sagt, Gott hat mich hierher gebracht. All das, was war, das lasse ich in der Hand Gottes und ich erlebe, dass dieser Gott daraus etwas Gutes macht. Und so hat er nicht nur ganz Ägypten gerettet, offensichtlich, wenn man der Geschichte so glaubt, wie sie da steht, sondern jetzt auch seine Brüder. Denn Gott wollte euch eine große Errettung geben. Eine große Errettung, nicht nur eine Errettung. Und ich denke, das ist schon ein bisschen vorgebildet für den Tag, als sie aus Ägypten raus sind. Eine große Errettung hatte Gott vor. Und Gott hatte schon lang dran gedacht, wie das eines Tages sein würde und wie er das hinkriegt. Dass über diesem Volk Israel steht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland und aus der Knechtschaft geführt habe, euer Erlöser. Ich bin es. Gott hat es schon eingefädelt. Der junge Mann war das Werkzeug, bei ihm nicht wachsen durfte, weil Hoffnung da war. Und dann haben wir den Sprung gemacht zu Paulus, diesem Missionar. Dieser Paulus hat eines Tages mit Gott gesprochen und sagte, Gott, Jahwe, du siehst mein Problem. Du hast mich zum Missionar gemacht. Ich bin unterwegs für dich und jetzt macht meine Gesundheit nicht mehr mit. Gott, jetzt muss ich dir mal sagen, es wäre jetzt an der Zeit, meine Gesundheit in den Griff zu kriegen. Du müsstest jetzt meine Gesundheit auf Vordermann bringen, damit ich mit meinem Dienst weitermachen kann. Keine Antwort. Gott, du hast mich gerufen, ich bin Missionar, ich bin gegangen, ich bin unterwegs seitdem, ich wurde gesteinigt unterwegs, ich habe Widerstand bekommen, aber ich gehe weiter für dich. Aber jetzt bist du dran, du musst meine Gesundheit ordentlich machen, damit ich weitergehen kann. Gott, meine Gesundheit. Ich glaube, wir lesen, das Spiel wurde dreimal gemacht, ne? Und beim dritten Mal kam tatsächlich eine Antwort. Erinnern Sie sich?
Das wäre meiner Gnade genügen.
Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, du kannst auch mit deiner Gesundheit, mit deiner schwachen Gesundheit mein Missionar sein. Überlass das mal mir. Deine Gesundheit ist kein Hindernis, denn deine Gesundheit ist nicht das, was dich zum guten Missionar macht. Das bin ich. Und ich bin da. Geh mit deiner angeschlagenen Gesundheit und mach weiter. Du wirst mein Bote sein. Wie können wir die Perspektive für unser Leben behalten und mit Hoffnung vorwärts gehen? Paulus hat es hier selber durchdiskutiert mit sich selber und mit Gott und hat die Antwort Gottes bekommen. Und die Antwort hat gelautet, dass Gott uns nicht alle unsere Wünsche erfüllt, dass das gar nicht nötig ist, weil er da ist, weil er mit und an uns handelt. Da ist er. Und er ist wichtiger als unsere Gesundheit. Er ist wichtiger, als dass wir alles so tun können, wie wir uns das wünschen. Und jetzt hören Sie nochmal diesen Vers aus Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Nun, Paulus hatte diese Bibel ja nicht so, er kannte den ersten Teil. Wir haben inzwischen sogar noch einen zweiten Teil, bei dem er ja mitgearbeitet hat. Das heißt, wir wissen schon mehr als er und wir können auf mehr zurückgreifen, als er hatte. Wussten Sie das, dass Gott Ihnen das hier in die Hand gegeben hat, damit Sie den Trost finden, um Hoffnung zu haben? Dass das seine Absicht mit diesem Buch war, seine Gedanken ins Buch zu bringen, damit dieses Buch Sie begleiten kann und mich? Dass wir immer wieder neue Hoffnung finden, da wo Dinge uns die Hoffnung nehmen wollen? Er sagt sogar hier am Anfang, das ist uns zur Lehre geschrieben. Das heißt, Paulus hat offensichtlich auch noch gelernt. In jeder Situation neu gelernt, wie das mit Gott und Gottes Willen und ihm und seinem Leben geht. Immer wieder neu gelernt. Manche sagen, dass Christen Dauerlerner sind. Dass man nie ausgelernt hat. Und selbst wenn der Master mal zu Ende ist, das wird nicht das Ende sein. Der Master ist nicht das höchste aller Gefühle. Das Leben geht weiter. Und es gibt so viel zu lernen. Wir sind unterwegs und wir bleiben am Lernen. Ich habe kürzlich einen von meinen ehemaligen Studenten aus der damaligen Zeit im Norden einladen können als Lehrer. Er hatte inzwischen einen Doktor in Seelsorge und er kam, um das Fach Seelsorge zu unterrichten. Das war für unsere Studenten eine echte Herausforderung. Sie haben gemerkt, dass die Zeit, die sie jetzt am College sind, vielleicht nicht das letzte Mal sein werden, wo sie was lernen werden. Dass das Lernen weitergeht. Dass es nach dem Lernen auch noch mehr Lernen gibt. Und dass mit Gott unterwegs zu sein bedeutet, wir sind weiterhin am Lernen. Vielleicht nicht am College, aber doch in unserem Leben. Und wir haben hier ein Lehrbuch offensichtlich für dieses Lernen. Und dann steht da noch Geduld. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass es Leute gibt, die haben keine. Die suchen sie dauernd. Und dann gibt es Leute, die haben zu viel Geduld. Manche sagen, dass die einfach ein bisschen phlegmatisch seien. Vermutlich ist der bessere Weg irgendwo in der Mitte. Wie können wir diese Geduld lernen? Paulus sagt es hier, der Gott der Geduld und des Trostes. Das ist offensichtlich das, wo das herkommt. Das ist das, wo er selber gelernt hat. Das ist das, was etwas in unser Leben hineinbringt. Auch dieses Quäntchen Geduld für Ungeduldige. Ihm zu vertrauen, Trost von ihm zu beziehen für die nächsten Schritte oder für die nächsten Runden, wo keine Schritte mehr möglich sind, für unser Leben, um weiterzugehen, um nicht aufzugeben, sondern den Blick nach vorne zu behalten. Er will schon aufstehen, um Schluss zu machen. Ich komme also Richtung Ende. Möchte aber auch noch ein paar, noch mal die nächsten zwei Verse lesen. Dort steht, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da hat Paulus noch was erlebt und gibt es an uns weiter. Das sind Christen und die stehen zusammen. Ein bewegendes Erlebnis war in meinem Leben, als ich als Prediger vom Gemeinschaftsverband in eine Kirchengemeinde in Österreich geschickt wurde, nach meiner Ausbildung damals an der Bibelschule in Bad Liebenzell. Ich war dort in dieser Kirchengemeinde, Weihnachten kam. Nun, Weihnachten ist so eine dumme Zeit, wo man sich an seine Familie erinnert und wenn man weit weg ist, dann kommen einem da manchmal schiefe Gedanken. Und da saß ich etwas zerknittert in der Wohnung, wo ich wohnte. Und da kam ein Ehepaar aus der Gemeinde und hat mir einen Christbaum gebracht. Ich stehe normalerweise nicht so auf Christbäume. Aber das war schön. Das war schön. Manchmal ist da einer, der braucht den anderen. Und dann ein paar Wochen später ist es vielleicht genau umgedreht und der andere braucht dich. Da bist du in deiner Gemeinde und gemeinsam lernen wir weiterzugehen. Das sind die Alten, manchmal etwas erfahrener, und die Jungen, die gucken drauf und denken, oh, wie der das hinkriegt in seinem Leben, das möchte ich auch. Und das sind die Alten und die denken sich manchmal, ach, wenn mein Leben so leicht wäre wie bei den Jungen, das wäre doch schön. Aber dann geht man gemeinsam weiter und hört nicht auf, zusammen unterwegs zu sein. Ich möchte euch beglückwünschen, dass eure Gemeinde Corona überlebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch gestritten habt. Viele Gemeinden haben das getan. Und viele Leute haben gedacht, alle anderen müssten so denken wie sie. War eine absolut doofe Zeit für die Gemeinde Jesu Christi hier in Deutschland. Ihr habt es fertiggebracht zu überleben. Vielleicht macht es Sinn, jetzt nochmal zurückzudenken und nochmal zu überlegen, was haben wir damals falsch gemacht? Was hätten wir besser machen können? Wo hätten wir vielleicht besser zusammenhalten können? Wo hätten wir vielleicht mehr gemeinsam weitergehen können, obwohl wir unterschiedliche Ansichten hatten zu all den Fragen, die da diskutiert wurden? Die Gemeinde Jesu darf nicht an Corona sterben. Nein, das wäre furchtbar. Corona ist kein so ein guter Feind. Das ist es nicht wert. Wir leben mit unserem Gott und wir gehen gemeinsam weiter. Glückwunsch, dass ihr das geschafft habt. Geht ganz bewusst weiter miteinander. Ich vermute, es war nicht die letzte Herausforderung. Ich vermute, es war eine Übung nur für die nächste Herausforderung. Und wenn wir von der Übung gelernt haben, dann können wir auch in die nächste hineingehen. Gelernt und zurücklassen und weitergehen mit unserem Gott. Denn unser Gott gibt uns Hoffnung und wir sind Menschen, die Hoffnung leben können in dieser Welt. Mit oder ohne Corona. Mit oder ohne andere Herausforderungen. Lasst uns Menschen der Hoffnung sein. Denn unser Gott hat uns sein Buch gegeben und will uns Hoffnung machen auf unserem Weg.